Also ihr müsst euch vorstellen, alle 10 Tage wird in Deutschland ein Quartier von einem Volumen von 190 Millionen Euro genehmigt. Ja, alle 10 Tage. Das ist schon
Wow.
eine Menge Geld, was da rein investiert wird. Und die dürfen nicht mehr in normale Immobilien investieren.
Herzlich willkommen bei Pflegedigital Jetzt, dem Digitalpodcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Heute haben wir Thorsten Anstedt zu Gast. Er war früher Softwareunternehmer und treibt heute mit HumaQ das Thema Quartier in Deutschland voran. Was genau es mit dem Thema Quartier überhaupt auf sich hat und wie die Digitalisierung Einfluss darauf nimmt, darüber reden wir heute mit ihm. Hallo Thorsten, hallo Giovanni.
Ja, hallo Chris, hallo Giovanni.
Hallo Christoph, hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
Sag mal, Thorsten, wie kommt man als Softwareunternehmer zum Thema Quartiersentwicklung? Also kannst du uns mal kurz erklären, woher du eigentlich kommst?
Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich finde euer Format ja sehr, sehr spannend und freue mich, ganz, ganz viele Podcasts von euch zu hören. Mal spannend. Also woher komme ich eigentlich? Also Softwareunternehmer hast du gerade gesagt, aber es ist eigentlich so, dass ich aus der Betriebswirtschaft komme und bin dann in den Bereich Software gekommen. Und damals hatten wir, das war Anfang der 2000er, wir haben eine KI-basierende Software entwickelt, was für heute auch für mich wichtig ist. Und zwar hatten wir eine Videoanalyse-Software entwickelt, basierend auf KI. Das heißt also, wir konnten schon Menschen detektieren oder konnten unterscheiden zwischen Menschen, Auto und Haustieren zum Beispiel. Haben die Software dann, wie gesagt, Anfang der 2000er entwickelt. Das war auch ganz witzig, als wir die Idee hatten und sind damals zu Siemens gegangen. Wir haben gesagt, hey, guck mal hier haben wir eine schöne Software. Und das war ganz interessant, weil die haben uns damals total ausgelacht und haben gesagt, okay, komm, geht heim. Was bist du? Du bist doch gar kein Softwareentwickler. Und 3 Jahre später, ich kürze mal ab, waren wir Software of the Year worldwide. Und 4 Jahre später gab es diese Abteilung von Siemens nicht mehr. Ja? Also das war ganz. Dann sieht man, dass diese großen Schiffe so oftmals sehr, sehr arrogant sein können und ein bisschen überheblich und dass wir kleinen Schnellboote dann doch sehr, sehr effizient sein können. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und von der Idee habe ich dann knapp 10 Jahre lang, haben wir dann das aufgebaut, hatten dann über 900 Partner weltweit. Und das haben wir dann, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch einen schönen Exit hingelegt. Und das Unternehmen gibt es immer noch, aber das dann heute in israelischer Hand. Ja, und da haben wir spannende Sachen entwickelt. Und genau, und bin ich dann eigentlich in das Thema immer noch Hard- und Softwareentwicklung weiter, bis ich dann zu einem holländischen Unternehmen kam. Und dieses holländische Unternehmen, tatsächlich, das ist eine große Gruppe, die hat sich tatsächlich mit dem Thema Pflege, Sensorik beschäftigt, ist da auch ein Marktführer bis heute. Und da dann eben im Bereich Altenpflege, aber auch Eingliederungshilfe. Ja, und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, boah, das ist toll, da möchte ich gerne mehr machen und mehr lernen. Und habe dort dann die Geschäftsleitung übernommen und habe das dann auch teilweise nach Deutschland gebracht und das Unternehmen weiterentwickelt. Genau, da war, muss man dazu sagen, das erste Mal, dass ich in Berührung gekommen bin oder in Kontakt gekommen bin mit dem Thema Quartier. Also das war die erste Station Quartier. Und zwar habe ich da einmal, da reden wir sicherlich später auch nochmal kurz darüber, habe ich Jost de Blok kennengelernt, also den Gründer von Bürzorg. Und dann eben halt auch die erste die erste digitale Quartiersplattform. Und das hat mich total fasziniert und ich glaube auch schon so ein bisschen geprägt. Genau. Und von diesem Technologieunternehmen bin ich dann einfach weiter und habe dann in Deutschland eine Pflegeplattform mit aufgebaut, auch in Kombination, auch wieder KI kam da wieder mit rein, mit dem einer der ersten KI-basierenden Pflegeberater, den es auch noch heute gibt und der sehr, sehr gut, ich lasse den immer von meinen Schülern testen. Und die sind immer total faszinierend, dass das auch funktioniert. Genau. Und ja, wie soll ich sagen? Und dann, jetzt habe ich es aber auch gleich, nämlich dann habe ich in einem ersten Gespräch mit einer Kommune, kamen wir irgendwie mal auf das Thema Quartier und die haben dann gesagt, ja, wir wollen jetzt ein Quartier entwickeln. Und dann habe ich gemerkt, dann habe ich denen einiges aus Holland erzählt und auch von meinem eigenen Quartier, weil ich bin nämlich auch selbst seit mittlerweile 6 Jahren ehrenamtlich tätig in meinem eigenen Quartier, weil mich das so fasziniert hat, habe ich ein eigenes mitentwickelt und habe dann gemerkt, dass da so eine Riesenleidenschaft ist und dass dann so eine Flamme in mir entzündet ist und ich dann gesagt habe, boah, das will ich unbedingt vorantreiben, das Thema. Und dann auch nicht nur ehrenamtlich, sondern eben halt auch professionell. Das war eigentlich so, also auf die ganz, ganz schnelle Art und Weise, dass ich das Thema Quartier einfach vorantreiben würde. Und ich habe es nicht alleine gemacht, das will ich gleich schon erwähnen, weil ich habe dann gesagt, nee, ich möchte das gerne mit Anna Barth. Mit Anna Barth habe ich das dann jetzt letztendlich gemeinsam entwickelt. Also das Format HumaQ und genau, das ist eigentlich das Thema.
Sehr, sehr beeindruckend.
So kam ich zu HumaQ.
Sehr beeindruckende Story auf jeden Fall. Thorsten, für alle Zuhörerinnen da draußen, die jetzt gerade das erste Mal Quartier hören oder vielleicht nur mal so am Rande mal was vom Quartier gehört haben, erklär doch mal ganz kurz, was ist eigentlich ein Quartier und was sind eigentlich so die Vorteile eines Quartiers? Gerade in Betracht, wenn man sich den Fachkräftemangel auch in Deutschland oder generell auch auf der Welt anschaut, ist ja nicht nur bei uns so, dass sich das gerade entwickelt, der demografische Wandel. Was ist ein Quartier und warum ist das so vorteilhaft, sich darauf zu konzentrieren?
Ja, das ist, also Quartier muss man sich, also es gibt, je nachdem in welcher Region ich in Deutschland bin, wenn ich jetzt in Hessen oder im südlichen Bereich, Baden-Württemberg, Bayern, da spricht man schon mehr und mehr von Quartieren, im nördlichen oder im Berliner Bereich, Giovanni, wo du sitzt, da spricht man mehr von Kiezen, das ist eigentlich so, oder in Hamburg spricht man von Kiez und das ist eigentlich, das beschreibt den Sozialraum, in dem du lebst. Ja, also indem du deinen Kaffee, du gehst fußläufig zu deinem Kaffee oder zu deinem Bäcker oder du gehst einkaufen oder du triffst Freunde fußläufig. Das ist eigentlich so dein Quartier, dein Sozialraum, in dem du lebst. Das kann in der Stadt sein, das kann Stadtrandlage sein, das kann in einem Wohnblock sein, das kann aber auch, es gibt auch ländliche Quartiere. Und weshalb ich, also das sind eben von, und es gibt noch eine Größeneinheit, die habe ich eben von Juste Block gelernt. Das heißt also zwischen, ganz grob zwischen 5 und 25.000. Mehr als 25.000 kriegst du nicht gemanagt. Ja, also das heißt, also das ist eigentlich so eine Größeneinheit. Und die Motivation, weshalb ich gesagt habe, nee, Quartier ist oder kann auf jeden Fall eine Lösung sein, ist, dass wir wissen, der demografische Wandel, wir sagen das immer so, das klingt auch schon mittlerweile so abstrakt und abgedroschen, aber wenn man sich das bewusst macht, dass wir heute schon, ich sag mal, die Zahlen, die gehen ja auseinander, zwischen 80 und 150.000 Pflegekräfte fehlen, ist es so, dass uns, und in fünf Jahren gehen 50% der Pflegekräfte in Rente. Das muss man sich mal überlegen. Dann haben wir so, in etwa wird es so sein, dass wir so 250.000 Pflegekräfte werden uns mindestens fehlen. Aber es werden ja auch noch viel, viel mehr Sachen. Es werden ja nicht nur Pflegekräfte, es wird alles, an allen wird es uns fehlen, an Lieferdiensten wird es uns fehlen und so weiter. Und dann habe ich mir mal ein Quartier angeguckt und habe gesagt, okay, und eben halt auch im Pflegedienst. Ich habe gesagt, ja, ich habe mir mal die Prozesse angeschaut und habe gemerkt, dass die Mitarbeiter im Pflegedienst sitzen zu 30-40% im Auto und fahren. Gerade wenn du so einen ländlichen Bereich hast, dann fahren die richtig, richtig viel. Und ich habe das mal hochgerechnet in Wiesbaden, einfach bei Wiesbaden ist recht repräsentativ für auch bundesweit. Wir haben so ungefähr 65 Pflegedienste in Wiesbaden, kleine, große, mittlere, alles. Und die fahren roundabout 40.000 Kilometer pro Tag. Ja, das muss man sich überlegen. Was für ein Irrsinn. Ich sage jetzt mal, gerade jetzt zu der Zeit, wo auch die Benzinpreise werden auch tendenziell sicherlich nach oben gehen, weiterhin. Aber die Zeit, die einfach im Auto verbringen, die im Stau, im Parkplatzsuche und dieser Stressfaktor, die Knollen müssen sie selbst zahlen, die Pflegekräfte. Ja, also das muss man ja auch mal sehen. Ja, wenn du ein Ticket bekommst, musst du die selbst bezahlen. Also diese Zeit, die drauf geht, rein mathematisch gesehen, was jetzt an der Stelle vielleicht, aber rein mathematisch gesehen, wenn wir keine Fahrzeiten hätten, hätten wir auch keinerlei Pflegedienste, die unter Pflegekräfte, die uns fehlen. Ja. Dürft ihr nicht so sehen. Warum? Weil Pflegekräfte auch wieder, sind wir wieder bei Bürzorg, Pflegekräfte brauchen auch Zeiten, wo sie sich ausruhen, wo sie sich mit dem Team austauschen, wo sie sich ganz gemütlich auch mit dem Klienten mal unterhalten können. Also dieser Stressfaktor, der so raus. Und das haben wir dann hier bei mir in Wiesbaden im Quartier gemacht. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, das funktioniert sehr gut. Die Pflegekräfte sind sehr loyal, muss man dazu sagen. Ich habe vorgestern im Quartier habe ich zwei Pflegekräfte gesehen bei mir und habe die dann begrüßt bei Sonnenschein und im Kaffee. Und da sage ich, und da saß eine Dame dabei und dann haben wir uns, die kannte ich jetzt noch nicht. Und sage, ja, das ist jetzt gerade unsere Arbeit. Die hat jetzt einen Kaffee getrunken, Eis geschlabbert. Und im Quartierszentrum bei uns. Und das hat, man merkt richtig, dass da eine Motivation da ist. Die Leute lächeln, stressfrei. Mhm. Und so geht auch Pflege.
Das ist recht ganzheitlich gedacht. Ne? Das sind alles sehr kurze Wege. Alles ist quasi an einem Ort. Es ist für jeden so viel da, dass er es braucht, dass man nicht weit reisen muss. Allein wenn ich an die Parkplatzsituation in Berlin denke. Ja, Parkplätze in Berlin finden, das ist der Horror. Und dann auch diese ganze, und wie viel Geld du eigentlich brauchst für die Tickets hier, für die Knöllchen da. Es macht auf jeden Fall ziemlich Sinn, in einem Quartier zu arbeiten. Wohnen die Leute eigentlich auch im Quartier?
Und die Leute wohnen im Quartier natürlich, also teilweise. Und das ist auch das mittelfristige Ziel, dass halt wirklich die Pflegekräfte auch aus dem Quartier kommen. Mhm. Und das hat natürlich auch für die Pflegewirtschaft, ihr seid ja auch ein Pflegepodcast, aber es hat auch für die Pflegewirtschaft hat das einen riesen, also auch finanziellen Vorteil, weil ihr schaut mal, wenn ihr braucht nur noch 50% des Fuhrparks. Ja, ihr braucht also vielleicht sogar noch weniger, 50% des Fuhrparks. Sagt man, die Leasinggebühren sind nicht mehr so. Es geht gar nicht um die Leasinggebühren zum Beispiel, sondern es geht um die ganzen Schäden, um den Ärger, den du mit deinem Fuhrpark hast. Ja, und das hast du dann einfach nicht mehr. Bei uns haben wir, gehen die Pflegekräfte fußläufig oder haben auch E-Bikes. Ja, also deswegen, wir haben die Autos mit den E-Bikes teilweise ausgetauscht. Es wird nicht alles gehen, weil du musst auch Fahrten noch, Transportfahrten, die hast du tatsächlich noch, aber ansonsten starke Reduktion an Fahrzeugen und eine höhere Zufriedenheit. Und das ist eben die Frage, die müssen wir uns immer stellen, wenn ich auch Workshops mache mit Kunden, die Quartiere entwickeln wollen, sage ich mal, meine erste Frage ist, was kannst du für deine Pflegekraft tun? Wie kannst du im Quartier deiner Pflegekraft das Leben erleichtern und wie kannst du sie glücklich machen? Ja, und dann sind die Leute schon relativ schnell kreativ. Die haben die Frage oftmals noch nie gehört vorher. Ja. Mhm.
Genau. Wenn du sagst ja, dass ihr regelmäßig Workshops macht, gehört das so zu eurem Leistungsangebot bei HumaQ oder also was genau macht HumaQ? Kannst du uns das vielleicht noch ganz kurz erklären?
Ja, natürlich. Also als wir dann gesagt haben, okay, wir wollen ein Quartier entwickeln und dann haben wir unsere Köpfe alle zusammengesteckt und habe dann viele Quartiersmanagerinnen nochmal interviewt. Ich war also schon selbst in über 100 Quartieren. Und habe dort wirklich Interviews geführt und habe geguckt, welche Chronologie brauchen wir auch, wenn wir ein Quartier entwickeln wollen. Und so sind wir zurzeit so bei knapp 35 Bausteinen, wie man ein Quartier entwickelt, von der Idee bis zur Realisierung. Und also das heißt also von der, wenn sich eine Gruppe zusammentut und sagt dann, ich möchte gerne ein Quartier entwickeln, was muss ich tun? Und da ist für uns ganz, ganz wichtig, dass ein Quartier von vornherein nachhaltig entwickelt wird. Also wenn ich nachhaltig sage, da meine ich natürlich auch ökologisch nachhaltig, aber eben halt auch finanziell nachhaltig. Ja, weil heute die meisten Quartiere sind erstmal vorfinanziert mit Förderung. Das ist auch gut so, die kann man gut mitnehmen, da gibt es einige davon. Aber nach zwei, das sind meistens so 2 bis 5 Jahresförderung. Und danach ist dann, klafft dann ein großes Loch und dann entweder wechseln dann vorher schon die Quartiersmanagerinnen, die suchen sich einen neuen Job und dann ist da, klafft dann eine große Lücke und das ist auch ein Vertrauensverlust. Also man muss immer sehen, das ist ein Vertrauensverlust zu den Bürgern, die dort wohnen im Quartier, die das liebgewonnen haben, die das geschätzt haben und dann auf einmal ist es nicht mehr da. Und das ist dann schon ein großer Rückschlag und der darf nicht passieren. Und wir sagen, Quartiere können durchaus profitabel sein. Ja, also und Quartiersmanagerinnen, die können durchaus auch Geld verdienen. Das ist auch vollkommen legitim. Und wir zeigen den Quartiersakteuren oder die gerne Quartiere entwickeln wollen, wie sie Geld verdienen können im Quartier. Und viele denken am Anfang, nee, das geht doch gar nicht, ja, weil die denken von der Sozialarbeitsseite, ja, also Sozialstadtförderung und wir machen Integration und Migration und aber wenn wir hier über Pflege sprechen, Altenpflege, ist es durchaus möglich, im Quartier Geld zu verdienen, ja. Genau. Und das ist eigentlich so unser Unterscheidungsmerkmal, dass wir sagen, wir entwickeln gemeinsam mit Trägern zum Beispiel oder Wohnbaugesellschaften entwickeln wir Quartiere, stellen Businesspläne auf, machen mit denen Business- und Förderpläne, machen eine sogenannte Quartierspotenzialanalyse, dass ich also wirklich sehen kann, wie kann ich mein Geschäft im Quartier aufbauen. Bilden die Quartiersmanagerinnen aus. Also wir haben eine richtige Akademie und auch einen Lehrplan dafür. Und dann coachen wir und dann schauen wir, dass wir die Quartiere unterstützend, begleitend mit aufbauen. Und viele fangen auch schon mal, wie gesagt, manche fangen den ersten vor dem zweiten Schritt. Also wie gesagt, es gibt dann so eine Chronologie und die Digitalisierung, ihr habt ja auch schon vorhin von der Digitalisierung gesprochen, die Digitalisierung fängt dann erst ein bisschen später an. Ja, also das heißt, eigentlich wenn alle schon, also wenn die Quartiersmanagerinnen da sind, die Begegnungsstätte ist aufgebaut, und dann fängt erst die Digitalisierung an, weil viele fangen an, oh, ich habe schon eine Quartiersplattform und loslegen wir, sagen, nee, das geht so nicht, weil ihr braucht ja die Nachbarn. Das soll ja, ihr braucht die Nachbarn, ihr braucht die Bürger, die das Quartier dann auch digital mit Leben füllen. Genau.
Thorsten, du hast kurze Zwischenfrage. Du hast gerade Wiesbaden erwähnt, also mein Quartier in Wiesbaden. Ne, das war so, und dachte ich mir, Moment mal, ist also so wie sich das anhört, ist ja quasi schon ein Quartier im Aufbau in Wiesbaden.
Ja, wir haben sogar noch mehr Quartiere in Wiesbaden. Also wir sind seit 2016 dran und mittlerweile, wir haben knapp 8 Quartiere in Wiesbaden, ja, vorher fast nichts. Also wir haben ältere Quartiere, die aber eher aus der Sozialstadt entspringen, ja, also sprich Integration, Migration, Familienarbeit, Jugendarbeit, aber nicht eben die Seniorenarbeit. Und das haben wir dann seit 2016, bauen wir die pflegerische Arbeit, die Senioren und die pflegerische Arbeit auf. Und haben auch mit der Digitalisierung begonnen. Das heißt also, wir gucken in Quartiere rein, sagen, hey, welche Art von Digitalisierung braucht ihr eigentlich? Ja, bei manchen Quartieren, da geht es eher um die digitale Teilhabe oder um die Teilhabe an sich, also die Einsamkeit. Bei manchen geht es tatsächlich um die Versorgung. Ja, also wenn du jetzt in der Stadt bist, da hast du meistens Hausärzte, da ist es eher weniger ein Thema, dass du ein Hausarztproblem hast, bist du ein bisschen mehr in dem ländlichen Bereich, so wie wir es auch haben. Da haben wir eine große Unterstützung von einer Hausärztin, die das dann auch mit initiiert hat. Digitale Hausarztbesuche, also Telemedizin haben wir dort. Telepflege fängt bei uns auch schon an. Und dann haben wir auch noch, soziale Brennpunkte, wo es zum Beispiel in deren Region noch nicht mal einen Hausarzt gibt. Mhm. Ja, also da siedeln sich keine Hausärzte an, weil sie sagen, das ist kein Geschäft für mich. Ja, also da verdiene ich kein Geld. Und die sind absolut auf Telemedizin angewiesen. Ja, also das heißt, da haben wir Teleärzte. Und die sind mittlerweile sehr, sehr glücklich darüber. Da haben wir Teleärzte und wenn man das dann noch kombiniert mit Telearzt-Übersetzer, also das heißt, du hast Fachkräfte, die dann eben noch zuarbeiten und sagen, ich kann Syrisch, ich kann Ukrainisch, ich kann Russisch, ich kann Polnisch und kann dann eben dem behandelnden Arzt sogar die Übersetzung leisten. Und ich muss nicht 3 Monate auf einen Facharztbesuch warten, sondern ich brauche maximal 3 Tage. Ja, und wenn das die Menschen verstanden haben, dass die Telemedizin eigentlich ziemlich genial ist, dass ich nicht 3 Monate auf einen Termin warte, sondern über Telemedizin 3 Tage maximal, dann fällt der Groschen bei den meisten. Das ist ja kein, oh, wie genial ist das denn? Ja, ich hatte eine Pflegekraft, wir sind ja bei der Pflege, ich hatte eine Pflegekraft, die wollte nämlich einen Facharztbesuch, weil das Desinfektionsmittel die Finger einfach ausgetrocknet hat und sagt dann, hey, ich kann nicht 3 Monate warten. Und die hat dann bei ihrer Krankenkasse angerufen und sagen, hey, was kann ich machen? Ich kann jetzt nicht 3 Monate warten, meine Finger gehen ja kaputt. Und die haben gesagt, ja, ruf doch einfach bei der Teleklinik an. Und dann hat sie sich die App runtergeladen, einen Termin ausgemacht und dann einen Termin bei der Teleklinik gemacht und war mega zufrieden mit der Beratung. Das Einzige, muss man dazu sagen, die musste das Rezept erstmal selbst bezahlen, aber die Beratung, die ging über die Krankenkasse. Und das ist eigentlich der Trend, dass man sagt, hey, ich habe hier einen Wahnsinnsvorteil durch die Digitalisierung.
Beschleunigt auch, genau. Ne? Viel kürzere Wege, beschleunigt, personalisiert. Es geht so schnell alles.
Ja. Wir dürfen nicht warten, ehrlich gesagt, auf die Ärzte. Es gibt ja viele Verhinderer in der Branche, jetzt nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Medizin, die einfach keine Lust haben oder Ängste haben. So, es ist viel einfacher eigentlich. Und man kann eigentlich auch viel Datenschutz. Ja, es war auch viel Unsicherheit in der Datenschutz, im Bereich Datenschutz. Das verstehe ich schon. Aber mittlerweile sind die Sachen geklärt. Und wenn du die richtige Plattform nutzt, kannst du durchaus Hausarztbesuche machen. Das ist gar kein Thema. Also, und du kannst tatsächlich, wenn du es auch ein bisschen klüger angehst, kannst du da viel mehr Geld verdienen, weil wenn du überlegst, einen Hausarztbesuch, wenn du einen realen Hausarztbesuch hast, dann kriegst du vielleicht 4 hin in der Stunde maximal oder vielleicht 2. Aber bei Telemedizin kriegst du die doppelte Menge. Das heißt also, du verdienst tatsächlich doppelt so viel, kannst zu Hause sitzen. Das klingt alles gut, muss man dazu sagen, aber da steckt ganz, ganz viel Aufbauarbeit dahinter und man muss es erstmal gelernt haben. Das heißt, das weißt du aber auch, Giovanni, du kennst dich ja in dem Bereich aus. Du brauchst dann jemanden auch, das haben wir bei uns. Wir haben so eine sogenannte NEPA, also eine nicht ärztliche Praxisassistentin brauchst du dafür, oder manche nutzen auch eine Vera. Und das sind eben so Aufbauarbeiten, so Pionierarbeiten, die man einfach erstmal leisten muss, um ein Quartier aufzubauen. Und das ist eben, wie gesagt, das eine ist die Digitalisierung, Pflege und Gesundheit, und das andere ist eben halt auch die digitale Teilhabe. Ja.
Wir hatten ja in der letzten Folge mit dem Konstantin Rehberg von Livli gesprochen. Der entwickelt damit ja auch ein, ich sag mal, Quartierskonzept in ein bisschen anderen Sinne, aber trotzdem ja etwas, was da auch ganz gut reinpasst. Und der hatte auch davon gesprochen, unter anderem, dass sie die Digitalisierung natürlich in der ganzen Kommunikation, nicht nur mit Ärzten, sondern auch mit Angehörigen und so weiter nutzen. Und die sind eben noch ein paar Bausteinen weitergegangen, haben gesagt, okay, das Thema Smart Metering, also auch sowas spielt eine Rolle für die Sensorik, Armbänder zum Beispiel, die Stürze erkennen, das spielt eine Rolle für die ganzen Prozesse im Hintergrund, die ablaufen, also die sind alle digitalisiert durch entsprechende Branchensoftware, gut, bei denen mehr aus der Hotellerie als aus der Pflege, muss man dazu sagen. Was sind denn neben der Telemedizin bei euch noch digitale Bausteine, die für ein modernes Quartier wichtig sind?
Also auf jeden Fall, du hast es ja schon genannt. Also ich sag jetzt mal die Sensorik, aber auch die Sensorik zu testen. Das heißt also, wir haben in jedem Quartier, was wir einrichten, gibt es auch so eine Art Demoraum. Ja, bei den Dänen sagt man so schön die Living Care Labs. Ja, also die Stadt Hagen zum Beispiel hat ja auch ein schönes Living Care Lab. Und da geht es einfach darum, dass Menschen Technologie erstmal ausprobieren. Also ob das jetzt unterschiedliche Apps sind, ja, oder ob das Sensoriken sind, Sturzsensoriken. Hausnotruf ist noch das Einfachste. Wobei Hausnotruf ist sehr spannend, weil Quartiere verdienen, wir reden ja auch darüber, es soll ja auch nachhaltig sein, auch finanziell nachhaltig. Und da spielt ein Hausnotruf und die Sensorik dazu eine große Rolle, weil das eine Einnahmequelle ist. Eine andere Einnahmequelle ist dadurch verbunden, eben als Komplementärprodukt, ist jetzt zum Beispiel die Schlüsselvorhaltung. Ja, da kann man gutes Geld verdienen. Also ein Quartier soll einfach auch sein Geld verdienen. Ja, aber wir haben auch andere Themen, man muss sich das Quartier genau anschauen und sagen, was braucht eigentlich ein Quartier? Und wenn du jetzt zum Beispiel eine erhöhte Zahl hast von Menschen mit Demenz, dann sind eben Aktivierungs-Apps sind gut. Die musst du aber erstmal schulen. Das heißt also, du brauchst für alle Digitalisierung brauchst du erstmal sogenannte Digitallotsinnen. Ja, also für die niedrigschwelligen Themen. Ja, also ich unterscheide, und da muss man auch ganz klar, wenn wir über die Digitalisierung sprechen, im Quartier, in eurem Sozialraum müssen wir unterscheiden zwischen Digitallotsen, weil Digitallotsen sind einfach die soziale Teilhabe machen. Dann haben wir aber auch noch das Thema Smart Home. Ja, die müssen Smart Home, das muss erklärt werden. Wie funktioniert eine Alexa? Wie kann ich das Licht einschalten? Weil Licht und Sturz, ihr wisst, das hängt ganz, ganz nah beisammen. Dann sehe ich aber auch die AAL-Beratung, also Ambient Assist Living, die als Assistenzsysteme. Das sind ganz andere Berater, weil hier geht es um Förderung und Finanzierung. Ja, das kann eine Digitallotsin oder ein Smart Home Berater kann das gar nicht leisten. Und das Vierte sind eben, das sind die sogenannten digitaltechnischen Assistenten. Das sind einfach Assistenten, die und Assistentinnen, die eben halt auch im Bereich Pflege und Gesundheit digitale Lösungen, also die GAS und die PAS, also digitale Gesundheitsanwendungen und digitale Pflegeanwendungen, dann eben auch vermitteln können. Weil das ist unglaublich wichtig, dass ich einfach weiß, hey, auf welches Anrecht hat oder was kann ich eigentlich meinem Quartiersbewohner bieten? Ja, was gibt es denn am Blumenstrauß? Und leider Gottes muss man sagen, sind wir noch lange nicht so weit. Wenn du heute zum Gesundheitsamt gehst, in deiner Stadt, egal wo in Deutschland, sagst dann, wie sieht's eigentlich aus? Haben Sie eine EPA? Haben Sie eine DiGA? Haben Sie eine DiPA? Und wie funktioniert genau das E-Rezept? Genau, da wirst du nichts hören, weil keiner kann dir eine Auskunft sagen. Ich hatte in einer Präsenzveranstaltung vor 2 Monaten hatte ich 70 Pflegekräfte und Mediziner vor mir und habe gesagt, wie viele Leute von euch haben jetzt eigentlich eine EPA? Also eine elektronische Patientenakte für eure Hörer, ja, da ging kein Arm hoch. Da ging kein Arm hoch, ja. Und das ist so genial, so eine EPA, ja. Das heißt also, du auch als Angehöriger kannst einfach dann zum Arzt gehen und dann fragt er dich, wie lange nimmt ihre Mutter eigentlich dieses Medikament? Und dann gehst du rein und sagst dann, einen Moment, guckst kurz rein, sagst dann, ja, seit 3 Jahren. Okay, super. Diese Frage, oder du bist nicht irgendwo beim Arzt und fragst dann, können Sie mir schnell noch den Arztbrief faxen? Nee, brauchst du nicht. Den hast du in deiner EPA. Die trägst du bei dir. Und das sind eben solche Themen. Oder, oh, meine Mutter ist Burnout oder ist vom Pflegen. Brauchst du gar nicht. Also wir haben hier eine digitale Gesundheitsanwendung, was das Thema Burnout, was das Thema Tinnitus angeht. Das kriegst du ganz normal verschrieben. Ja. Aber wie gesagt, das sind eben solche Pionierarbeiten, die wir einfach, die wir leisten müssen, alle miteinander, auch ihr mit eurem Podcast, das müssen wir vorantreiben. Das ist die Digitalisierung.
Ja. Wer da, finde ich, auch einen super Job macht, ist die Dagmar Hirche, um das mal hier kurz dazwischen zu werfen. Also die hat ja auch so Versilbererrunden mit Wege aus der Einsamkeit. Und also echt, ich beobachte das immer sehr, sehr genau bei LinkedIn und Co., was sie da genau machen und finde es immer wieder wirklich inspirierend, wie sie und auch mit welcher Geduld sie diesen Menschen, die ja keine Digital Natives sind, dieses Thema näher bringt und vor allem auch mit einer ganz, ganz anderen Sprache, als wir sie wahrscheinlich jetzt gerade verwenden würden, näher bringt. Ja. Also das ist echt eine super schöne Sache. Und sag mal, Thorsten, habt ihr da denn bestimmte Software oder bestimmte Hardware-Lösungen, also auch gerne beim Namen nennen, die ihr öfter mal in den Quartieren unterbringt? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand mal von außen sagt, hey, wir arbeiten auch gerade an einem Quartier, wir suchen gerade eine Lösung für unsere Sensorik zum Beispiel. Gibt es denn da empfehlenswerte Sachen auf dem Markt oder müssen die alle noch entwickelt werden?
Nein, also vielleicht erstmal deine erste Frage noch oder dein was Dagmar Hirche angeht. Ich muss absolut sagen, also Dagmar Hirche, die hat ja mittlerweile schon, ich glaube, fast 10.000 Seniorinnen ausgebildet. Also Hut ab. Und Dagmar kenne ich. Und Dagmar, also an der Stelle, sie macht einen tollen Job und sie ist für uns alle, glaube ich, ein ganz, ganz großes Vorbild. Also und das vor allem hört sie ihren Leuten zu. Ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also als ich mit meinen Senioren in meinem Quartier gefragt habe, wollt ihr Digitalisierung Genau. Nein. Da hat keiner gesagt, ja, ja. Und genau das. Und dann habe ich gesagt, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Und dann haben die gesagt, wir wollen Kultur, wir wollen politisches Lesen, wir wollen einfach Gesellschaft, ja. Und dann sage ich, okay. Und dann hatten wir nämlich, dann haben wir nämlich die Gute Stunde eingeführt. Die Gute Stunde, das ist ein digitales Dialogformat, wo wir, also nicht einfach Fernsehen und dann könntest du auch Netflix sehen oder einfach sie vom Fernseher setzen, das bringt ja gar nichts, sondern dann haben wir ein digitales Dialogformat entwickelt, wo wir wirklich Künstler, die ja auch jetzt gerade zu Corona-Zeiten, wo wir Künstler zusammengebracht haben mit Senioren und das hat unglaublich gut, oder es funktioniert bis heute unglaublich gut. Also von der Seite, dann haben wir, also ob wir Konzerte veranstalten, Wunschkonzerte, Poetry Slammer und. Also Kunst, also Museumsbesuche. Ja, wir hatten vor 3 Wochen hatten wir eine Kunsthistorikerin aus New York live zugeschaltet von der MoMA. Also das war gigantisch. Ja, also das heißt, also ich habe in dem Hintergrund, hast du noch die New Yorker Straßen gehört. Also das war ein richtig, das war live und im Dialog. Also von der Seite, das funktioniert. Die Senioren lieben das und auf einmal vergessen die, dass das digital ist, sondern das ist einfach, wir sind zusammen wie hier und die lieben das und stellen dann Fragen und die sind so diszipliniert, das ist unglaublich. Die Senioren, wir sagen immer, lassen Sie Ihre Mikrofone an, wir wollen Sie husten hören, wir wollen Sie klatschen hören und wir wollen Sie lachen hören und das funktioniert hervorragend. Jetzt zu deiner zweiten Frage, Chris, es ist so, dass wir haben mittlerweile, schauen wir natürlich auf welche Bausteine können wir gut zurückgreifen, was funktioniert sehr, sehr gut. Und da haben wir ganz klar, haben wir zum Beispiel auch mit der Stadt Wiesbaden eine Quartiersplattform entwickelt. Ja, es gibt Sensoriken, also ob das jetzt Sturzsensoriken sind, aber es gibt auch neue Produkte, die wir gerne ausprobieren. Also gerade jetzt, was das Thema Resilienz und betrifft, da nutzen wir jetzt DigiRehab. Also das heißt, wir gucken, dass wir Menschen haben, die, also Senioren und deren pflegenden Angehörigen, dass wir mit denen Übungen machen, also solche Resilienz und Stärkungsarbeiten, also alles softwarebasierend. Oder wir haben auch Demenzaktivierungs-Apps, die wir hier nutzen und da sind wir sehr zufrieden und schauen. Man muss immer individuell schauen. Du kannst jetzt nicht sagen, jemand hat Demenz und dem empfehle ich jetzt diese App. Man muss einfach gucken, in welchem Stadion ist er. Also es ist immer ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber das ist dann auch viel, viel effizienter. Dann weiß man auch, das passt genau zu dieser Person.
Super genau. Spannend. Gerade so, was ich auch in der
Pflege... Es macht total viel Spaß.
Generell entwickelt, also Thorsten, du bist ja auch bei, ich meine, wir sind ja alle 3 bei Care for Innovation auch Mitglied. Das ist ja auch immer sehr, sehr spannend, was da aus dem Verein kommt, ne? Care for Innovation, der Verein für Innovation in der Pflege. Aber Thorsten, eine Frage, du hattest vorhin ein Stichwort genannt, das waren die Pioniere, mit denen du dich ja immer an einen Tisch setzt und so und auch austauscht. Wie kann man sich, wenn jetzt da draußen die Zuhörerinnen sind und sich überlegen, Mensch, der Thorsten, mit dem würde ich mich gerne mal austauschen. Was sind das für Menschen, was sind das für Pioniere, mit denen du oder mit denen Huma Q sich an einen Tisch setzt und sagt, okay, mit euch planen wir jetzt quasi ein Quartier. Aus welchen Bereichen kommen das? Sind das Architekten, sind das Betreiber von Kliniken, Betreiber von Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste? Wen sucht ihr euch da konkret raus? Ist das eigentlich, gibt es da so eine Art Mindestanforderung, was dafür für Player am Tisch sitzen müssen oder wie geht ihr da vor?
Also prinzipiell unterstützen wir, also ich habe ja auf meiner Karte steht ja auch gleichzeitig nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Quartiersaktivist. Mhm. Und prinzipiell unterstützen wir jeden, der sagt, hey, ich möchte da gerne was entwickeln. Es macht gerade, weil man das Thema aus der Wirtschaftlichkeit sieht, weil wir sagen, okay, ihr müsst langfristig auch wirtschaftlich sein, schauen wir natürlich, dass die Grundvoraussetzungen gegeben sind. Deswegen machen wir eben eine sogenannte Quartierspotenzialanalyse, dass man sagen kann sich hier an der Stelle überhaupt ein Quartier rechnen. Und da ist, auf deine Frage zurückzukommen, ist das Thema oftmals sind Träger, ja, also existierende Träger, die sagen, ja, wir möchten uns verändern und wir möchten auch, und wir entwickeln mit denen gemeinsam auch eine eigene Handschrift. Wie sieht denn deren Quartiers Quartiersarbeit und deren Quartiershandschrift auch? Wo wollen die einfach eine größere Betonung drauf? Für was stehen die im Quartier? Mhm. Ja, aber immer mit dem Hintergrund Wirtschaftlichkeit. Das ist das eine, sind die Träger. Dann hast du die zweiten sind die Wohnbaugesellschaften. Also mittlerweile haben auch die großen Wohnbaugesellschaften nicht ganz unfreiwillig, muss man dazu sagen, haben jetzt auch gesagt, okay, wir können jetzt nicht dieses klassische Quartiersmanagement, was aus der Wohnbaugesellschaft, Wohnwirtschaft bekannt ist, sondern wir möchten wirkliches Quartiersmanagement betreiben, also soziales Quartiersmanagement, weil, wie gesagt, das machen die oftmals nicht ganz unfreiwillig, weil es gibt eine neue EU-Verordnung nach ESG, also es muss einmal ökologisch, es muss sozial und Governance, also sprich auch korruptfrei sein quasi, ja, es muss ganz klar und von der Seite, da unterstützen wir die großen Wohnbaugesellschaften und sagen, ja klar, könnt ihr eure Quartiere, könnt ihr ESG-konform entwickeln. Hat einfach auch damit was zu tun, dass die großen Investmentgesellschaften nicht mehr in solche großen Quartiere investieren können und dürfen. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, alle 10 Tage wird in Deutschland ein Quartier von einem Volumen von 190 Millionen Euro genehmigt. Ja, alle 10 Tage. Das ist schon eine Menge Geld, was da rein investiert wird. Und die dürfen nicht mehr in normale Immobilien investieren. Und da kommen wir eigentlich zu dieser Spezialgruppe, diejenigen, die jetzt betreutes Wohnen, zum Beispiel Servicewohnen, betreutes Wohnen. Und von dort aus, das ist eigentlich prädestiniert, von dort aus kann man, das ist quasi so eine Art Basis, kann man Quartiere entwickeln, dass man sagen kann, ich habe hier eine Basis vielleicht von, ich sag mal ganz grob, von 60 bis 100 Servicewohnungen und von dort entwickle ich dann das Quartiersmanagement. Damit habe ich schon einen ganz, ganz großen Teil der Finanzierung genehmigt, ja, und durchgekriegt. Das ist eigentlich so, das ist ganz grob, das sind die Betreiber und die Kommunen selbst, mittlerweile kommen mehr Kommunen als Träger gerade auf uns zu und sagen, hey, wir brauchen Hilfe. Es sind so viele Leute, die alle 10 Tage kommt ein neues Quartier auf in Deutschland und sagt, hey, was müssen wir denn eigentlich beachten? Wo ist es denn sozial und wie kriegen wir das nachhaltig entwickelt? Und deswegen sind die Kommunen ein Großteil unserer Auftraggeber heute und die beraten wir.
Sehr, sehr spannend. Also wenn jetzt gerade Kommunen zuhören, eine größere Träger, dann wendet euch an Thorsten Anstedt. Er ist der perfekte Ansprechpartner für das Thema Quartier. Ich finde, das ist sowieso ein Zukunftsthema generell. Also wir werden ja eh drauf zusteuern und wir sehen das ja draußen am Markt. Und es ist ja immer sehr spannend, auch von dir zu erfahren, was du so gerade mit UMAQ auch anstrebst. Du warst ja auf der Konsozial, du bist auf der Altenpflegemesse, bist du ja auch vertreten dieses Jahr, richtig? Am 26. April. Wir sind ja auch da.
Da haben wir ja, du weißt, deswegen schön, dass du das angesprochen hast, weil da haben wir die, das fand ich auch sehr, sehr spannend, dass Vincent und die Altenpflegemesse diesmal das erste Mal auch den Trend gesehen hat und sagt, ja, wir haben die Fokus-Sonderfläche Quartier. Und da gibt es auch an dem zweiten Thementag der Messe, ist das der Thementag Quartier, also das heißt also, die Altenpflege steht voll und ganz im Motto Quartier. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut und da helfe ich auch mit zu organisieren. Da gibt es auch auf dem Thementag und auf dem Themenstand gibt es sowohl, was das Thema Plattform angeht und Kommunikation. Giovanni, da sehen wir uns ja auf jeden Fall. Ja, das heißt also, wenn wir hier, dass wir nicht nur gehört werden, sondern dass wir dort auch getroffen werden. Chris, du bist ja sowieso auch mit Care Table auf der Altenpflege. Ne? Und also es wird ja schon ein kleines Familientreffen dort. Aber wir haben auch die Themen neue Prozesse in der Pflege im Quartier organisieren, das Thema Kommunikation und das Thema Nachhaltigkeit im Quartier. Das heißt also, hier findet ihr auch neue Community-Sharing-Modelle. Ja, wie kann ich eigentlich auch mobil und die Mobilität an der Stelle im Quartier anpassen. Also von der Seite ist es, ich sage immer so schön, es ist so ein kleiner Baukasten, Quartiersbaukasten auf der Sonderfläche Quartier. Und wenn man sich dafür interessiert, kann man sich da schon sehr, sehr viel zusammenstellen und sein eigenes Quartier bauen.
Also mich hat die Zahl, die du gerade genannt hast, also wie viel Mittel da eigentlich reinfließen, gerade ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte auch für viele Kommunen und für viele Träger ist das eher noch so ein Nebenprojekt. Also da macht man mal zwar was, um es dann PR-technisch auf die Website zu bringen, aber dass da wirklich so viel reinfließt, hätte ich wirklich jetzt nicht erwartet. Und umso mehr würde mich mal interessieren, wo du die Reise hingehen siehst. Also gibt es denn in 10, 20 Jahren noch die klassische stationäre Altenpflege oder wird das alles komplett von Quartieren abgelöst?
Die klassische Altenpflege, so wie wir sie kennen, gibt es auf keinen Fall mehr. Das ist dürfte uns eigentlich auch klar sein, nicht das Personal oder ich sag mal, diese Prozesse werden nicht mehr, die werden sicherlich benötigt, aber es wird nicht das Personal dafür da sein. Und wir müssen die Pflege auf unterschiedliche Schultern verteilen. Und dafür ist eben auch das Thema Quartier ideal, dass ich zu Hause, ja, wir sagen auch im Quartier Service wohnen zu Hause, ja, dass wir die Menschen im Quartier ideal versorgen. Darum geht's eigentlich. Und das muss gar nicht in einem Pflegeheim sein, weil wir gehen doch mal von uns aus. Wir fühlen uns doch zu Hause am wohlsten, oder? Und wir möchten so lange wie möglich zu Hause bleiben und vielleicht sogar, nicht unbedingt, aber vielleicht sogar auch zu Hause sterben. Und dafür müssen wir die Infrastruktur schaffen, dafür müssen wir die Menschen fit machen, sowohl die pflegenden Angehörigen als auch die Nachbarn, die dann eben entlasten. Und das ist das, was ich eben von Bürzorg gelernt habe, zu sagen, ja, wir müssen neue Strukturen aufbauen, wir müssen schauen, dass wir die Pfleger pflegen oder Pflegerinnen auch pflegen lassen, aber dass wir die Nachbarn, dass wir die Infrastruktur im Quartier nutzen, um, ich sag mal, eine würdige und schöne Pflege zu entwickeln. Und das ist keine Utopie, sondern das ist Realität. Das funktioniert auch. Wir müssen nur den ersten Schritt gehen. Und deswegen ist es, sehe ich die Zukunft der Pflege natürlich in der Digitalisierung, aber eben auch zu sagen, aber die Digitalisierung als Brücke zu unserem Wohlbefinden. Ja, das sehen wir ja auch in den ganzen Kulturveranstaltungen, digitalen Kulturveranstaltungen oder eben, wie vorhin auch schon erwähnt, in den sehr, sehr schnellen Arztbesuchen. Ja, das ist gut für den Arzt und es ist gut für dich. Also wir müssen das erstmal lernen und schätzen lernen. Und dann macht auch die Pflege wieder richtig Spaß.
Thorsten, das war ein sehr inspirierendes Gespräch, auch ein sehr, sehr interessanter Impuls, wie ich finde. Also für alle, die zugehört haben, wir wissen, wo sich die Pflege nun hinentwickeln wird, unter anderem auch in die Richtung Quartier. Danke, Thorsten. Das war sehr, sehr spannend, sich mit dir auszutauschen dazu.
Ja, vielen lieben Dank, Thorsten. Hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, jeder, der noch mehr über das Thema Quartier, auch über HumaQ erfahren möchte, der trifft euch ja auf der Altenpflege, kann auch mal auf eurer Website vorbeischauen. Also vielen lieben Dank und bis bald.
Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich werde auch euren Podcast weiter verfolgen. Ja, ich freue mich auf die neuen Folgen. Und natürlich die Zuhörer würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle, die ich hier heute auch inspirieren konnte, dass sie sich auf jeden Fall bei uns melden. Ja?
Vielen Dank. Alles Gute euch.
Bis dahin.
Bis dann.
Danke.
Tschüssi. Ciao.